Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Als Predigttext lesen wir heute miteinander die nächsten Verse der Apostelgeschichte. Apostelgeschichte 21, 18 bis 26. Am folgenden Tag aber ging Paulus mit uns zu Jakobus und alle Ältesten kamen dahin. Und als er sie begrüßt hatte, erzählte er eines nach dem anderen, was Gott unter den Nationen durch seinen Dienst getan hatte. Sie aber, als sie es gehört hatten, verherrlichten Gott und sprachen zu ihm: Du siehst, Bruder, wie viele Tausende der Juden es gibt, die gläubig geworden sind. Und alle sind Eiferer für das Gesetz. Es ist ihnen aber über dich berichtet worden, dass du alle Juden, die unter den Nationen sind, Abfall von Mose lehrst und sagst, sie sollen weder die Kinder beschneiden noch nach den Gebräuchen wandeln. Was nun? Jedenfalls werden sie hören, dass du gekommen bist. Tu nun dies, was wir dir sagen. Wir haben 4 Männer, die ein Gelübde auf sich genommen haben. Diese nimm zu dir und reinige dich mit ihnen und trage die Kosten für sie, damit sie das Haupt scheren lassen. Und alle werden erkennen, dass nichts an dem ist, was ihnen über dich berichtet worden ist, sondern dass du selbst auch zum Gesetz stehst und es befolgst. Was aber die Gläubigen aus den Nationen betrifft, so haben wir geschrieben und verfügt, dass sie sich sowohl vor dem Götzendienst als auch vor Blut und Ersticktem und Unzucht hüten sollen. Dann nahm Paulus die Männer zu sich, und nachdem er sich am folgenden Tag gereinigt hatte, ging er mit ihnen in den Tempel und kündigte die Erfüllung der Tage der Reinigung an, bis für einen jeden von ihnen das Opfer dargebracht war. Herr, tu meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Amen. Liebe Brüder und Schwestern, liebe Gäste, auch heute geht es noch einmal um das Thema Gemeinschaft. Das zieht sich hier kapitelweise gewissermaßen schon seit Kapitel 20 durch. Und diesmal unter den ganz besonderen Aspekt der Gemeinschaft in der Verschiedenheit. Um Gemeinschaft, in der verschiedene Traditionen und teils geschichtliche Situationen aufeinanderprallen. Gemeinschaft, in der es gilt, verschiedene Erkenntnisse auszuhalten und bei allen Verschiedenheiten einen gemeinsamen Weg zu finden. Und dementsprechend habe ich das Thema gewählt: Gemeinschaft in der Bewährung. Gemeinschaft in der Bewährung. Denn wenn verschiedene Erkenntnisse und Traditionen zusammenkommen, dann gerät Gemeinschaft fast naturgemäß und fast zwangsläufig in eine Belastungsprobe. Paulus war mit seinen Begleitern nach Jerusalem gekommen. Am nächsten Tag gehen sie miteinander ins Haus des Jakobus. Dieser Jakobus, die meisten wissen es, ist keiner der Apostel, sondern wie Judas, der Verfasser des gleichnamigen Briefs, beziehungsweise beide, von ihnen stammen die Jakobus, der Jakobus und der Judasbrief im Neuen Testament, ein leiblicher Bruder Jesu. Diese beiden waren durch Begegnungen mit dem auferstandenen Herrn zum Glauben gekommen und Jakobus wurde sehr schnell zum Leiter der Gemeinde in Jerusalem. Im Jahr 42 nach Christus hatte Herodes die Gemeinde in Jerusalem verfolgen lassen, also nur knapp 10 Jahre nach der Kreuzigung Jesu. Dabei wurde der Apostel Jakobus, der Bekanntere, der Zebedaide, der Bruder des Johannes, getötet. Petrus wurde gefangen genommen, sollte ebenfalls höchstwahrscheinlich getötet werden. Wir kennen die Geschichte: In der Nacht sandte der Herr aber seinen Engel, der befreite Petrus, die Ketten fielen ab, die verschlossenen Türen gingen auf und vorbei an den Wachen führte der Engel Petrus in die Freiheit. Petrus kam ins Haus der Mutter des Markus, wo Geschwister im Gebet versammelt waren. Er berichtet dort von den Ereignissen und dann verlässt er Jerusalem. Was uns dann die Apostelgeschichte nicht mehr berichtet, von da ab übernahm offensichtlich Jakobus, der Herrenbruder, die Leitung der Jerusalemer Gemeinde. Es klingt schon an, nach Apostelgeschichte 12,17, dass er damals schon eine führende Stellung in Jerusalem hatte, denn wir lesen dort, dass Petrus den Bericht von seiner wunderbaren Rettung mit den Worten schließt: Berichtet dies Jakobus und den Brüdern. Also in dieser kleinen Formulierung, dass Jakobus als einziger namentlich und an erster Stelle genannt wird, kann man erkennen, dass Jakobus damals schon nach den Aposteln die führende Rolle in der Gemeinde in Jerusalem innehatte und ab da dann auch zum Leiter dieser Gemeinde ganz eindeutig wurde. Auch beim sogenannten Apostelkonzil, Kapitel 15, ums Jahr 48 nach Christus, ist Jakobus derjenige, der an entscheidender Stelle das Wort ergreift, wer es zu Hause nachlesen möchte. Paulus nennt ihn in Galater 2, Vers 9, neben Petrus und Johannes eine der drei Säulen der Jerusalemer Gemeinde. Die besondere Aufgabe und Berufung des Jakobus war, die Verbindung zu halten zwischen dem Judentum und der judenchristlichen Gemeinde. Das sehen wir, das zieht sich durch diese ganze Situation, die uns heute beschäftigen wird, hindurch. Nicht nur Paulus und seine Begleiter treffen im Haus des Jakobus ein, sondern auch alle Ältesten kamen dahin. Das sind die Ältesten der Jerusalemer Gemeinde, wir würden sagen die leitenden Brüder. Wir stellen hier übrigens schon mal fest, interessant und wichtig, Paulus besucht nicht gleich die ganze Gemeinde. Er besucht Jakobus und die Ältesten. Sein Besuch in der Jerusalemer judenchristlichen Gemeinde muss vorbereitet werden. Es müssen da erst noch Hindernisse überwunden werden, das sehen wir dann im Weiteren. Die Tatsache, dass Petrus, Johannes und die anderen Apostel nicht erwähnt werden, legt nahe, dass von ihnen zu dieser Zeit keiner in Jerusalem war. Sonst hätte Lukas sie in seinem Bericht kaum ganz übergangen. Kommt die Frage auf, gebe ich an euch weiter, wo waren die denn? Wo haben die Kerle sich rumgetrieben? All überall in der Welt natürlich. Die waren da, wo der Herr sie hingeschickt hat, bei den Nationen. Der Herr hatte ihnen ja den Auftrag gegeben, geht hin, macht zu Jüngern alle Völker. Am Anfang hatten sie, das hatten wir auch alles schon in der Predigtreihe einige Jahre, liegt es wahrscheinlich schon zurück, gebraucht, bis sie das wirklich begriffen haben, bis sie in die Gänge kamen aus Jerusalem heraus. Die haben auch vom Herrn gewissermaßen einen Tritt ins Kreuz gebraucht, bis sie begriffen haben, das ist jetzt wirklich dran, der Herr hat es ernst gemeint, aber jetzt waren sie unterwegs. Und deshalb waren sie nicht mehr in Jerusalem. Auch die Verfolgung zum Beispiel des Herodes hat ja der Herr gebraucht, das sehen wir so. Auch Druck, auch Verfolgung, Not gebraucht der Herr, damit seine Gemeinde das tut, wozu er sie gesandt hat. Paulus begrüßt gewissermaßen als Delegationsleiter die Anwesenden. Und dann fehlt eigentlich was, was jetzt in diesem Abschnitt überhaupt nicht vorkommt. Der Paulus hat ja was mitgebracht. Was hatte der Paulus? Nicht ganz Unwesentliches im Reisegepäck. Kommt in unserem Abschnitt gar nicht vor. Weiß es einer? Dritte Missionsreise, Jonathan vermutet was. Die Bibel, die hatte er auch auf jeden Fall mit dabei. Das ist ganz klar. Völlig richtig. Sehr gut. Der Paulus hatte auf seiner dritten Missionsreise gesammelt. Die Jerusalemer Gemeinde, weil die sich ganz stark auf die Verkündigung des Wortes und nicht mehr so sehr auf den Verdienst ihres täglichen Brotes konzentriert haben, war sie verarmt. Es kam auch wohl eine Hungersnot mit dazu, eine Teuerung. Und es ging der Gemeinde in Jerusalem existenziell sehr schlecht. Und deshalb, das wissen wir aus Korintherbrief und so weiter, hatte Paulus gesammelt, vermutlich einen recht beträchtlichen Betrag zusammengebracht. Warum erwähnt Lukas davon nichts? Auch im ganzen weiteren Geschehen. Ich denke, das liegt daran, Geld ist nicht wichtig in der Gemeinde Jesu. Zwar braucht selbstverständlich auch die Gemeinde Jesu Geld. Auch sie muss ihre Aufgaben finanzieren, Heizung, Pastor, alles Mögliche. Aber Geld soll nicht zum Thema werden. Als Paulus die Brüder zum Beispiel im Schreiben an die Korinther mahnt, da geht es ihm nicht wirklich ums Geld. Es geht um in die brüderliche Liebe, die nun auch darin sichtbar wird, dass einer den anderen, wo nötig, auch finanziell unterstützt. Aber das Thema ist nicht das Geld, das Thema ist die brüderliche Liebe. Geld also wird nicht zum Thema gemacht, das Thema in der Gemeinde sind vielmehr die großen Taten Gottes. Und davon erzählt Paulus nun reichlich. Wenn man dann sieht, wie Paulus erzählt, da fiel mir eine Begegnung ein, von der Pfarrer Wilhelm Busch erzählte. Er besuchte einen Bruder, es könnte zu Zeiten des Dritten Reiches gewesen sein, und da gab es viel Unerfreuliches, was den beiden Brüdern das Herz beschwerte. Und darüber haben sie geredet. Nach einer Zeit hat aber Wilhelm Busch dieses Gespräch unterbrochen und hat gesagt, jetzt wollen wir aber aufhören, über das zu reden, was der Teufel kann. Jetzt reden wir über das, was Gott kann. Und dann redeten sie über die großen Taten Gottes auch in schweren Zeiten. Und so berichtet Paulus auch hier von dem, was Gott durch seinen Dienst getan hat. Paulus war wohl seit seiner ersten Missionsreise nicht mehr in Jerusalem gewesen. Und er berichtet ja nicht nur, er hat zum Glauben gekommene Heiden in seiner Begleitung, also leibhaftige Beweise für das gewaltige Handeln Gottes unter den Völkern. Er gibt einen sehr detaillierten Bericht. Vers 19 sagt, er erzählt eines nach dem anderen. Die Leute damals hatten Zeit. Wir dürfen von etlichen Stunden ausgehen, die da beieinander saßen und dem Bericht des Paulus zuhörten. Als sie es aber gehört hatten, verherrlichten sie Gott. Ein Ausleger schreibt, es ist falsche Bescheidenheit, wenn wir nicht von dem erzählen wollen, was Gott durch unseren Dienst getan hat. Und weiter, dazu sind solche Berichte notwendig, damit Gottes Taten bekannt werden und Gott das Lob dargebracht wird. Wir wollen aus unseren Gottesdiensten gewiss keine Plauderstunden machen, aber liebe Brüder und Schwestern, das soll und darf auch in unseren Gottesdiensten dazugehören, dass wir von dem berichten, was Gott Großes getan hat. Allerdings wird hier in Jerusalem das Lob Gottes gleich eingeschränkt. Wenn man sieht, im gleichen Satz, als sie es gehört haben, verherrlichten sie Gott und sprachen zu ihm. Und jetzt kommt schon die Einschränkung, Vers 20. Interessant, die kriegen nicht mal einen Satz des Lobs zu Ende, ohne schon eine Einschränkung machen zu müssen. Das liegt daran, der Dienst des Paulus scheint trotz allen Segens und aller geistlichen Frucht mit einem schweren Makel behaftet zu sein. Ins Lob Gottes mit hineingemengt kommen deshalb schon die Vorwürfe gegen Paulus zum Ausdruck. Nicht nur viele Heiden waren zum Glauben gekommen, auch Myriaden, so steht es im Griechischen wörtlich, von Juden. Wir kennen das ja als Fremdwort Myriaden, als Ausdruck für eine riesengroße Zahl. Myriaden ist im Griechischen eigentlich das Zahlwort für 10.000, also viele Zehntausende. In mehr oder weniger allen Übersetzungen wird das auf Tausende reduziert, also eine Potenz, eine Null hinten wird schon abgestrichen, wahrscheinlich zu Unrecht. Wir erinnern uns, wir haben allein in Ephesus gesehen, wie in und um Ephesus herum Tausende und Zigtausende zum Glauben gekommen waren. Und eine ganz ähnliche Bewegung scheint es auch unter den Juden gegeben zu haben. Denkt man an Pfingsten, allein am Pfingsttag kamen 3000 zum Glauben, das durften überwiegend Judenchristen gewesen sein. Und wenige Kapitel später heißt es, und der Herr tat hinzu täglich, und die Gemeinde wuchs an auf 5000. Mittlerweile sind 20 Jahre vergangen, da mag die Zahl unter den Judenchristen leicht auf zigtausende angestiegen sein. Also ich neige dazu, auch hier die Bibel durchaus wörtlich zu nehmen. Einerseits also ein großer Grund zur Freude, die Gemeinde Jesu wächst und wächst und wächst. Andererseits wachsen damit auch die Spannungen. Das ist übrigens bis heute so. Eine wachsende Gemeinde ist immer eine dynamische Gemeinde. Und eine dynamische Gemeinde ist immer auch ein bisschen eine gärende Gemeinde, denn jeder, der neu dazukommt, der bringt seine Persönlichkeit, der bringt seine Eigenarten, der bringt seine Prägungen mit hinein. Und an den muss man sich dann auch gewöhnen und der muss sich an die anderen Geschwister gewöhnen. Und das gelingt manchmal leichter und manchmal gelingt es weniger leicht. Ist übrigens ein Grund, weshalb viele Gemeinden nicht wachsen. Die wollen einerseits Mission, die wollen einerseits Menschen erreichen, sie wollen sich aber nicht auf andere einlassen. Sie wollen, dass alles so bleibt, wie es ist. Und dann kann ein Neuer im Grunde genommen gar nicht hineinfinden. wachsende Gemeinde muss die Bereitschaft haben, sich auch anderen zu öffnen. Mit ihrer Persönlichkeit, mit ihrer Art, mit ihren offenen Fragen, mit ihren vielleicht manchmal verqueren Ansichten. So sind auch in der ersten Christenheit die Spannungen gewachsen, denn, sagt der Jakobus oder sagen die Brüder, diese Judenchristen sind alle Eiferer für das Gesetz. Sie haben alle eine Prägung, die in einer gewissen Spannung steht zum Dienst des Paulus als Heidenmissionar. Und nun ist ihnen berichtet worden, dass du, Paulus, alle Juden den Abfall von Mose lehrst und sagst, sie wollen weder ihre Kinder beschneiden, noch nach den Gebräuchen wandeln. Die Hinwendung zu Jesus, die Erkenntnis, dass Jesus der von Gott im Alten Testament verheißene Messias ist, hat bei diesen Juden zu Recht eine neue Liebe zum Wort Gottes entfacht und zu seinen Ordnungen. Sie haben ja auch einen riesengroßen Schatz. Sie haben eine 2000-jährige Geschichte mindestens, wenn wir allein von Abraham anfangen. Und eine Tradition, sie haben das Wort des lebendigen Gottes seit mindestens 1500 Jahren in den Büchern Mose. Und zu diesem großen Schatz ist ihre Liebe durch die Hinwendung zu Jesus neu entflammt. Und diesen Schatz scheint Paulus verächtlich zu machen. Wie konnte nach Jerusalem eine solche Nachricht gelangt sein? Da müssen wir zunächst mal festhalten, ganz falsch war das nicht, was nach Jerusalem gelangt war. Paulus misst der Beschneidung tatsächlich keine Heilsbedeutung mehr zu. Auch nicht für die Juden. Ganz uneingeschränkt stellt Paulus fest, die Beschneidung ist nichts und das Beschnittensein ist nichts. Punkt. So haben wir es in der Lesung 1. Korintherbrief gehört. Wenn man eine solche Feststellung aus dem Zusammenhang reißt, dann kann man damit sehr viele Vorurteile nachdrücklich bedienen. Außerdem hat Paulus längst auch den Galater- und den Römerbrief geschrieben. Und da heißt zum Beispiel Römer 7,6, jetzt aber sind wir vom Gesetz losgemacht. Oder Galater 5, Vers 4, ganz scharf, ihr seid von Christus getrennt, die ihr durch das Gesetz gerecht gesprochen werden wollt. Ihr seid aus der Gnade herausgefallen. In den galatischen Gemeinden ist ja gerade auch der Gegner eine gesetzliche Judenchristenheit. So hat Paulus geschrieben, so hat Paulus gewiss auch verkündigt, mit ganzem Ernst, mit ganzem Nachdruck. Und schlichte Gemüter mögen bei solchen Worten mit Überzeugung nach Jerusalem berichtet haben, dieser Paulus hetzt in unglaublicher Weise gegen das Gebot Gottes, gegen die Ordnungen des alten Bundes und lehrt die Leute den Abfall. Wir müssen aber durchaus nicht nur an Missverständnisse denken. Wir müssen leider wohl auch von ganz gezielten Falschinformationen ausgehen. In der Gemeinde Jesu ging es von Anfang an nicht nur geistlich zu. Wir haben es auch beim Entstehen des neutestamentlichen Kanons. Es gab von Anfang an Fälschungen, Irrlehrer. Und es gab auch vor 2000 Jahren schon Miesmacher, Unruhestifter und Stänkerer. Da hat sich in 2000 Jahren gar nicht viel geändert. Und solche Vorgänge erinnern uns immer wieder an die Verdrehungen des Teufels im Garten Eden. Er greift die Wahrheit auf, aber er verbiegt sie. So greifen auch hier manche den Vorwurf des Paulus auf, im Vorwurf gegen Paulus war es auf, aber sie verdrehen es. Sie sagen, alle Juden lehrt Paulus angeblich den Abfall von Mose. Sie sollen weder ihre Kinder beschneiden, noch nach den Gebräuchen wandeln. Wenn wir uns aber in Erinnerung rufen, was wir von Paulus in der Lesung 1. Korinther 7 gehört haben, dann hat es doch etwas anders geklungen. Doch wie der Herr einen jeden zugeteilt hat, wie Gott einen jeden berufen hat, so wandle er und so verordne ich es in allen Gemeinden. Ist jemand beschnitten worden, so bleibe er bei der Beschneidung. Merken wir den Unterschied? Dann sagt er zwar auch im Weiteren sein, Beschneidung ist nichts, Beschnittensein ist nichts, sondern den Willen Gottes tun. Aber jeder bleibe in dem Stand, in dem er berufen ist. Paulus wehrt damit zwar ganz klar eine Heilsbedeutung der Beschneidung auch für die Juden ab, Aber er sagt, ein jeder bleibe in dem, worin ihn Gott berufen hat. Und wir haben Grund auszugehen, weil Paulus ja auch an der Berufung Israels als Gottesvolk festhält. Und die Beschneidung, das Bundeszeichen dieses Gottesvolkes in besonderer Weise ist, dass Paulus niemanden aus dem Judentum geraten hat, seine Kinder nicht beschneiden zu lassen. Wie kann es angesichts dieser doch viel differenzierteren Darstellung des Paulus zu diesen Missverständnissen kommen? Ich denke, jetzt wird es auch für uns ganz wichtig, liebe Geschwister, wir müssen uns vor Augen halten, nur ein Teil der Gläubigen vermag, so differenzierte Sachverhalte in der Tiefe zu durchdringen. Die Bibel behandelt Themen ganz verschiedenen Schwierigkeitsgrads. Die zentralen Heilsfragen sind in der Regel so klar und eindeutig beantwortet, dass man nur lesen muss, was da steht. Dass Jesus der Sohn Gottes ist, Mensch geworden, unsere Sünden am Kreuz getragen, dritten Tag auferstanden, Inhalt des Glaubensbekenntnisses, vieles mehr, ist so klar, da braucht man nur lesen, was da steht, dann ist alles gesagt. Daneben gibt es aber auch sehr viel schwerere Themen. Etwa den Zusammenhang der Erwählung Gottes und der Entscheidung des Menschen. Unheimlich komplexes und kompliziertes Thema. Oder die andere, viel diskutierte Frage, was gilt eigentlich vom alten Bund noch für die neutestamentliche Gemeinde? Und was von den alten Ordnungen ist in Jesus erfüllt und überholt? Das ist ja die Frage in Jerusalem. Und bei solch komplizierteren Themen, da genügt es nicht, ein oder zwei Bibelstellen aufzuschlagen. Da muss man schon das Wesen einer Sache erfassen, sich hineinarbeiten, um zu einer tatsächlichen biblischen Antwort zu kommen. Und nach meiner Erfahrung, liebe Geschwister, gehören längst nicht nur einfache Gemeindeglieder in Anführungszeichen, sondern selbst Bischöfe und höchste geistliche Führungspersönlichkeiten massenhaft zu denen, die vor allem wiederholen, was sie in theologischen Kommentaren und Aufsätzen gelesen haben. Und sie machen sich nicht die Mühe oder sind nicht in der Lage, selber kritisch am Wort zu prüfen, ob das wirklich so mit dem Gesamtzeugnis der Schrift übereinstimmt. Um das zu können, braucht es mehrere Dinge. Und ich führe das jetzt bewusst ein bisschen aus, weil gerade da das Handwerkszeug ist, damit sich Gemeinschaft auch in der Verschiedenheit bewähren kann. Es braucht als erstes die Gabe und die Leitung des Heiligen Geistes. Die sollten wir bei jedem Gotteskind ausnahmslos voraussetzen können. Es braucht zweitens eine gute und breite Kenntnis der ganzen Heiligen Schrift. Nicht nur von ein paar schönen Kapiteln des Neuen Testaments, der ganzen Heiligen Schrift. Und schon die haben heute erschreckend wenige. Bis in die Kerngemeinde hinein. Da fällt mir gerade ein Telefonat ein dieser Tage. Rolf Schäfbuch ist 80 geworden, mein Vikarsvater. Dann hatte er noch zurückgerufen und dann hat ihn die Frage bewegt, Bruder Czarnke, Sie sind ja nun im landes- und freikirchlichen Bereich gewesen. Sein Eindruck ist, er kam in freie Gemeinden, auch verschiedentlich, und er sagt, die Bibelkenntnis in den freien Gemeinden ist oft viel schlechter als in der Landeskirche. Wie sehen Sie das? Haltet euch fest, liebe Geschwister, ich musste ihm Recht geben. Ich sage es nicht für unsere Gemeinde, aber mir fiel in freien Gemeinden oft auf, der landeskirchliche Kernbereich, nicht die Masse der getauften Heiden in der Landeskirche, natürlich da nicht, die nicht. Aber wenn ich an den Kern meiner Mitarbeiterschaft in meinen landeskirchlichen Gemeinden denke, wenn ich an die landeskirchlichen Gemeinschaften denke, der vergangenen 22, 30 Jahre, heute geht da auch vieles in Bach runter, hatten wir zum Teil eine Bibelkenntnis, ein ernster Jesus-Nachfolge, den man in vielen freikirchlichen Gemeinden vergeblich sucht. Und wenn wir in unsere jüngeren Generationen hineinschauen, dann befürchte ich, haben wir auch in unseren freien Gemeinden weitgehende Ebbe, was eine umfassende Bibelkenntnis betrifft. Und deshalb jedes Gotteskind, ab 14, 15 Jahren an Lebensalter aufwärts, sollte dringend dran gehen, die ganze Bibel einmal am Stück durchzulesen. Und dann, wenn es durch ist, das Ganze mehrere Male in den weiteren Jahren wiederholen. Nur so kann man wichtige Fragen vom Gesamtzusammenhang der Schrift sinnvoll beantworten. Ich sage immer wieder, Viel Unsinn käme in den christlichen Gemeinden gar nie auf, wenn die Leute ihre Bibel gelesen hätten. Wenn die wüssten, was drinsteht, dann würde sich 80% vom Unsinn, den wir heute in vielen christlichen Gemeinden haben, im Ansatz erledigen. Es wäre allen klar, dass das nicht geht. Aber wenige kennen die ganze Bibel wirklich. Drittens, es braucht bei umfassenderen Zusammenhängen eine zeitintensive Beschäftigung mit dem Thema. Gerade bei Themen, wo man nicht mit ein oder zwei Bibelstellen die Antwort hat, muss man oft Dutzende Abschnitte des Wortes Gottes beachten, zusammentragen, sorgfältig untersuchen und dann aus dem Ganzen, die Schrift legt sich selber aus, die rechte Antwort finden. Und das kann Wochen dauern, das kann vielleicht Monate dauern bei einem wichtigen Thema, bis man sich da mit Hilfe der Konkordanz, Parallelstellenverzeichnis dran gemacht hat. Und ich warne davor, der ganz große Fehler der Theologen, den macht ihr nicht, ihr seid keine, die nehmen als erstes ein schlaues Buch und lesen, was steht drin. Und dann lesen sie die Bibel, dann sind sie schon gegängelt in ihrem Denken. Macht's anders, wenn euch ein Thema bewegt, untersucht die Antwort der Bibel, dann vergesst alle andere Literatur. Nehmt die Bibel, nehmt die Konkordanz und schlagt systematisch auf, was sagt die Bibel zu diesem Thema. Stelle um Stelle, Punkt um Punkt. Und dann, wenn ihr durch seid und eine Erkenntnis gewonnen habt, dann frühestens holt ihr eine andere Literatur dazu und seht, was sagt die. Der vierte Punkt. Und das ist für uns alle ein ganz großes Problem. Wir brauchen ein gehöriges Maß an Selbstkritik. Selbstkritik deshalb, weil wir alle, ausnahmslos alle, schließe ich mich mit ein, dazu neigen, bereits vorhandene Meinungen in das Wort Gottes hineinzutragen. Wir lesen in Wirklichkeit nicht das, was da steht, wir lesen das, von dem wir meinen, dass es da steht. Das kann das Gleiche sein, es muss aber nicht das Gleiche sein. Und auch dazu sind viele von uns nicht in der Lage, weil wir so gelernt haben, gehen wir ganz selbstverständlich und unwiderruflich davon aus, so steht es in der Bibel. Anders kann es ja gar nicht sein, sonst hätte ich es ja so nicht gelernt. Hat eine gewisse innere Logik, aber auf dieser Grundlage ist natürlich keine Bereitschaft, da andere Gedanken auch ernsthaft zu hören oder gar in Erwägung zu ziehen, ob da was dran sein könnte. Auf dieser Grundlage kann dann auch kein biblisch klärendes Gespräch mehr geführt werden. Da ist ein Konflikt unüberwindlich festgeschrieben. Also Selbstkritik. Stimmt das, was ich gelernt habe, wirklich mit dem überein, was die Bibel sagt? Und fünftens und letztens, das betrifft dann vor allem wieder auch Personen in leitenden Positionen, braucht es eine gehörige Portion Mut, Erkenntnisse, die man gewonnen hat, öffentlich zu vertreten, wenn diese dem Zeitgeist oder dem Mainstream vollkommen entgegenstehen. Ich befürchte, gerade bei unseren leitenden Persönlichkeiten ist das eines der Hauptprobleme. Die hätten die anderen Voraussetzungen durchaus zu erkennen, was richtig ist. Sie wollen es gar nicht wahrnehmen, weil sie nicht die Konsequenzen daraus ziehen. Zu solchen Erkenntnissen zu stehen, liebe Geschwister, fällt niemand leicht. Denn wir sehen ja an uns selber, wenn wir ehrlich sind, stell mich wieder voll drunter, wie zäh hängen wir selber oft an alten Traditionen, an menschlichen Ordnungen, an vertrauten Verhältnissen, die wir lieb gewonnen haben, die wir fürs Wort Gottes halten, weil es uns von klein auf so gesagt worden ist. Fällt uns unheimlich schwer, tatsächlich innerlich solche Dinge gegebenenfalls loszulassen. Und hier in Jerusalem werden nicht nur menschliche Ordnungen und Traditionen verhandelt. Hier geht es um das von Gott selbst gegebene Gesetz. Außerdem hängt für die Mission unter den Juden enorm viel an diesen Fragen. Jetzt kommen wir wieder auf die Bedeutung der Person des Jakobus. Nur wenn die Judenchristen in den Satzungen des alten Bundes bleiben, insbesondere auch in den Dingen, die Fragen der kultischen Reinheit betreffen, dann können sie mit ihren Volksgenossen weiter Gemeinschaft pflegen und sie überhaupt mit dem Evangelium erreichen. Im anderen Fall ist die Beziehung komplett gekappt, da geht gar nichts mehr. Außerdem, jede Abweichung der Judenchristen vom Gesetz des Mose würde die Juden zu noch mehr Hass gegen Christus und die Seinen anstacheln. Und wir wissen ja, in den ersten Jahrzehnten ging der Hass und die Feindschaft gegen Paulus und die Gemeinde Jesu vor allem vom Judentum aus. Und wenige Jahre nach dieser Begegnung, im Jahr 62 nach Christus, wurde Jakobus dann auch von der jüdischen Führung ermordet. Allerdings, und da sehen wir die Liebe des jüdischen Volks zu diesem Jakobus, er bekam vom jüdischen Volk den Beinamen der Gerechte. Das jüdische Volk hatte zu diesem Jesus-Nachfolger eine ganz große Achtung und Zuneigung. Und diese Hochachtung hatte er sich erworben, weil er in den Satzungen des alten Bundes geblieben war. Und so hatten auch die Pharisäer im Hohen Rat gegen die ungerechte Verurteilung des Jakobus protestiert und konnten schließlich beim römischen Statthalter sogar die Absetzung des für diesen Mord verantwortlichen Hohen Priesters erreichen. So groß war die Zuneigung der Juden zum Judenchristen Jakobus. Ich erzähle das alles, damit wir die Bedeutung der Sache verstehen, die da verhandelt wird. Bezeichnenderweise ist dann, dass von Jakobus und den Ältesten nicht eine Minute diskutiert wird, ob an den Vorwürfen gegen Paulus was berechtigt ist. Alle gehen davon aus, da ist nichts dran. Diese Vorwürfe sind falsch. Es geht nur darum, wie man das den schwachen Gewissen in Jerusalem überzeugend darlegen kann. Es ist interessant, wenn man dabei den Vers liest, Vers 21, es ist ihnen über dich berichtet worden und so weiter. Was nun? Jedenfalls werden sie hören, dass du gekommen bist. Da klingelt es ein bisschen bei uns. Der redet ja nicht von Feinden, vor denen man die Ankunft des Paulus verheimlichen muss. Die reden von Judenchristen, von der jüdischen Gemeinde, von der judenchristlichen Gemeinde in Jerusalem. Die werden hören, dass du gekommen bist. Man sieht schon das Damoklesschwert, das der Jakobus über den Paulus hängen sieht. Wenn wir es nicht schaffen, das Ganze zu klären, dann haben wir einen Mordsrabatz in Jerusalem. Denn die kriegen mit, dass du da bist, und dann muss Butter bei die Fische. Jakobus hat einen Vorschlag als Ausweg aus dieser Lage. Da steht wirklich der Friede in der Gemeinde, liebe Geschwister, spitz auf Knopf, auf Messerschneide. Jakobus hat einen Vorschlag. In Jerusalem gibt es 4 Männer, die ein Gelübde abgelegt haben. Es war wohl das Nazirägelübde. Das legten Männer ab, die sich in besonderer Weise dem Herrn weihen wollten. Die Regelungen finden wir dazu 4. Mose 6. Ganzes Kapitel, wo es um dieses Gelübde geht. Nach einer längeren Zeit der Reinigung und Heiligung mussten sich dann diese Aspiranten zum Abschluss ihres Gelübdes den Kopf scheren lassen und verschiedene Opfer im Tempel darbringen. Diese bestanden unter anderem aus 2 Lämmern und einem Widder und noch eine weitere Reihe kleinerer und größerer Opfergaben. Das überstieg die Möglichkeiten ärmerer Leute schnell. Und so war es längst Sitte geworden, dass etwas vermögendere Männer diesen Nazirären die Opfergaben bezahlten. Und das schlägt Jakobus nun dem Paulus vor. Er sagt, reinige dich mit diesen 4 Männern zusammen und übernimm die Kosten für ihre Opfergaben. Damit zeigst du öffentlich, dass du das Gesetz des Mose achtest und schaffst die ganzen anderslautenden Gerüchte aus der Welt. Ganz interessant, wenn es dann weitergeht, was aber die Gläubigen aus den Nationen betrifft. Die Geschichte, wie gesagt, steht auf Messerschneide. Man muss ja nicht nur den Judenchristen gerecht werden. Die Regelung, die hier getroffen wird, muss auch die Heidenchristen im Blick haben. Und die sind ja persönlich anwesend, der Lukas und andere. Und deshalb versichert Jakobus sofort im nächsten Atemzug, für die Heidenchristen ändert sich dadurch nichts. Und jetzt bekräftigt er mit dem weiteren Satz ausdrücklich nochmal die Regelungen, die man beim Apostelkonzil Apostelgeschichte 15 beschlossen hat. Die Heidenchristen sollen sich vom Götzenopferblut und Erstickten und der Unzucht enthalten. Jüdische Gesetze werden ihnen nicht auferlegt. Es ist wichtig, man zieht richtig den Druck, der Situation. Der Jakobus sieht, es ist ganz klar wichtig, sofort Missverständnisse abzuwehren. Für die Heidenchristen hat diese Regelung, die man dem Jakob, dem Paulus anbietet, überhaupt keine Bedeutung. Paulus kann diesem Vorschlag dann ohne Heuchelei zustimmen. Paulus selber ist innerlich frei von diesen Regelungen und Zwängen. Er kann sie beachten oder auch nicht. Auch das haben wir in der Lesung gehört. Ich bin frei von jedermann. Habe ich mich doch jedermann zum Knecht gemacht, damit ich so viel wie möglich gewinne. Den Juden bin ich geworden wie ein Jude, damit ich die Juden gewinne und so weiter. Paulus ist frei. Wenn wir genau hinschauen, dann sehen wir den feinen, aber entscheidenden Unterschied, die Nuancen im Verhalten des Paulus. Da, wo es darum geht, das Gewissen des Einzelnen, Kernwort in diesem Satz, Gewissen, wo es darum geht, das Gewissen des Einzelnen zu achten. Denken wir Römer 14, Bibelseminar vor 3,5 Jahren. Da hat Paulus eine große Freiheit, auf dieses Gewissen Rücksicht zu nehmen. Er weiß, der andere steht seinem Herrn, nicht mir, seinem Herrn. Der andere muss die Freiheit haben, zu dem zu stehen, was er aus dem Wort Gottes für richtig erkannt hat, wenn er es mit Ernst an der Schrift geprüft hat. Paulus ist frei von jedermann. Da kann er ohne Heuchelei jedem alles werden. Wenn aber der Bruder nicht frei ist, dann hat Paulus die Freiheit, dem Bruder da entgegenzukommen, wo dieser durch mangelhafte Erkenntnis gebunden ist. Wir haben damals festgestellt, mangelhaft durchaus kann Erkenntnis sein. Paulus weist Römer 14 sehr klar die falschen Ansichten zurück und sagt trotzdem, nehmt einander an. Wo aber für alle Regelungen und Gesetze eingeführt werden sollen, die Christus nicht geboten hat, da widersteht Paulus in eiserner Konsequenz. Also, wo es ums Gewissen des Einzelnen geht, größte Freiheit. Wo es um Regeln geht, die man für alle verbindlich machen will und die nicht biblisch sind, steht der Paulus wie ein Fels in der Brandung und sagt, niet, ohne mich geht nicht. Was lernen wir für uns aus all dem? Einiges habe ich schon versucht zu sagen, im Blick darauf, dass wir selber in der Lage sind, auch kompliziertere Sachverhalte zu erfassen, ist wichtig. Auch in unserer Gemeinde wird es immer wieder mal zu dieser oder jener Frage eine andere Meinung geben. Und dann müssen wir in der Lage sein, die aufgrund der Schrift im offenen, brüderlichen Gespräch miteinander ernsthaft zu bereden. Deshalb, und da brauchen wir das Handwerkszeug dazu, Bibelkenntnis und so weiter. Schlatter sagt zu unserem Abschnitt noch ein ganz wichtiges Wort. In der Christengemeinde herrscht Wahrheit und Freiheit. In vielen Gemeinden ist es leider nicht so. Da herrscht eine Gesinnungsdiktatur. Einer oder wenige geben vor, was gedacht und geglaubt werden muss, und der Rest hat widerspruchslos zu schlucken oder zu gehen. So darf es nicht sein. In der Christengemeinde herrscht Wahrheit und Freiheit. Und die Wahrheit setzt sich schon durch. Da brauchen wir keine Angst haben, wenn wir miteinander ehrlich über der Schrift sind. Die Wahrheit setzt sich durch. Und es heißt aber, über Dinge, die uns Not machen, dürfen wir offen reden. Es ist der Tod jeder Gemeinschaft und Gemeinde, wenn nicht die Freiheit da ist, offen über das zu reden, was Not macht. Setzt zwangsläufig und ausnahmslosen Mechanismus ein, der Gemeinde zerstört. Über das, was mir Not macht, rede ich. Früher oder später kann keiner von uns die Klappe halten. Nicht einer, ich auch nicht. Wenn wir es nicht offen können, tun wir es hintenrum. Und das ist wie wenn die Termiten ein Holzgebälk eines Hauses aushöhlen. Das mag gestern noch wunderschön dagestanden haben und heute tut es einen großen Schlag und es bricht in sich zusammen. Offenheit. Über Dinge, die uns Not machen, dürfen wir offen reden. Es wird niemand aus der Gemeinde ausgeschlossen oder als Christ zweiter Klasse behandelt, weil er offen anspricht, womit er Probleme hat. Ein wahrhaftiger, offener Umgang muss Kennzeichen einer christlichen Gemeinde sein. Und dazu gehört unverzichtbar, nochmal das Stichwort Gewissen, dass wir das an Christus gebundene Gewissen der Geschwister achten. Nicht eine möglichst vollkommene Erkenntnis in allen Glaubensfragen rettet uns, sondern das Vertrauen auf Christus, die Liebe zu unserem Herrn und zu seinem Wort. Wenn die vollkommene Erkenntnis der Maßstab wäre, gerettet zu werden, dürft mal raten, wie viele da im Himmel wären von uns. Nicht einer. Das Vertrauen zu Christus, die Liebe zu unserem Herrn und zu seinem Wort gehört natürlich dazu. Die Gewissensfreiheit ist nichts, was irgendwo freischwebend im luftleeren Raum vagabundiert. Die ist gebunden an Christus und sein Wort. Nur von solch einer Gewissensfreiheit reden wir. Nicht von einer, die glauben will, was sie will. Und aus seinem solchen Liebe zu Christus und seinem Wort ergibt sich dann auch die Liebe zu den anderen Gliedern des Leibes Christi, zu unseren geistlichen Brüdern und Schwestern, mit denen uns der Herr in der Gemeinde zusammengefügt hat. Wenn wir das beachten, liebe Geschwister, dann wird sich die Gemeinschaft auch bei verschiedenen Erkenntnissen in dieser oder jener Frage, die es immer gibt, bewähren. Das schenke uns der Herr auch weiterhin. Amen.